Hallo liebe Breaking Bad-Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Karim findet ihr auch auf YouTube unter seinem Kanal Der Tierarzt. Hier bei uns geht es heute darum, warum Tiere mitunter Fitnessarmbänder tragen, was Bakterien-DNA in Kühen zu suchen hat und um den tiermedizinischen Generationenkonflikt. Ganz viel Spaß! Guten Morgen, Karim.
Guten Morgen, Jana. Alles klar?
Alles super. Hier scheint die Sonne in Kopenhagen. Das kommt nicht so oft vor, aber heute ist ein richtig schöner Tag.
Ja, krass. Ich war gestern bei einem Dreh hier in Engelskirchen. Das ist bei Köln. Und das liegt deutlich höher als Bonn. Und ich bin dann aus dem Rheintal quasi die Berge hochgefahren. Und es wurde immer weißer und weißer und weißer. Und oben lag richtig dick Schnee. Das war voll lustig. Wow. Und dann bin ich nachher wieder runtergefahren. Und innerhalb von 15 Minuten Fahrtstrecke war so von Schneeparadies zu Matsch.
Oh. Ja, und bleibt es liegen oder war das nur gestern eine kurze...
Das war noch ganz kurz. Ja, das war, glaube ich, nachmittags wieder weg. Das war lustig, morgens einfach so in den Schnee zu fahren und dann mittags wieder raus zu sein.
Ja, kleiner Kurzurlaub.
Ja, genau, mit Arbeit, aber ja.
Sehr gut. Und sonst, was war so los bei dir?
Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Es gab einen mittelgroßen Shitstorm. Und zwar...
Oh, eine erste Feuertaufe.
Ja, schon ein bisschen. Ja, die zweite nach der Nazi-Rage von 2018. Aber ja,
Okay, das ist mir neu. Ja.
Das erzähle ich wann anders.
Ja.
Das, was jetzt passiert ist, ich habe ein Video zu dieser Notdienstgebührenverordnung gemacht. Es ging ja darum, dass man jetzt eine Handshake-Gebühr bezahlt. Das heißt, wenn man mit zu Notdienstzeiten zur Tür reinkommt beim Tierarzt, muss der Tierbesitzer jetzt 50 Euro zahlen. Ohne dass irgendwas untersucht oder behandelt wurde. Und ich habe darüber ein Video gemacht und die Quintessenz des Videos war, ich so ein bisschen erzählt habe, was sich ändern wird und das ist in Zukunft, wird die Bottomline war, die Tiermedizin wird in Zukunft teurer werden, weil es ganz lange, jahrzehntelang war Deutschland absolutes Billigland in der Tiermedizin. Und mittlerweile ist allen aufgefallen, dass das nicht mehr tragbar ist und nicht mehr funktioniert. Und es gibt kaum noch Kliniken, die Notdienst anbieten und so weiter und so weiter. Und deshalb werden die Preise gerade teurer und sie werden auch in Zukunft wahrscheinlich teurer werden. So. Darüber habe ich ein Video gemacht, das sich an Tierbesitzer gerichtet hat. Das habe ich dann überall fleißig geteilt und unter anderem in einer Gruppe bei Facebook, in der nur Tierärzte sind. Das ist so ein Diskussionsforum Veterinärmedizin und da kann man, glaube ich, nur rein, wenn man irgendwie seine Approbation vorweist oder so. Ja, so. Und ich hatte erwartet, dass ich von Tierbesitzern viel Gegenwind bekomme. So nach dem Motto, was soll das? Es geht doch alles zu Kosten der Tiere. Das ist doch irgendwie total blöd, dass das jetzt teurer wird. Und dass die Tierärzte sagen, nee, der junge Mann hat recht, alles gut. Was aber passiert ist, es ist aber genau andersrum gekommen. Fast alle Tierbesitzer haben gesagt, ey, bin ich voll an Bord. Wenn mein Tier irgendwas hat, dann soll es gut versorgt werden und ich bin bereit dafür zu zahlen. Wirklich die überwiegende Mehrheit. Wohingegen die Tierärzte mega ausgerastet sind. Du hast das nicht so richtig komplett mitbekommen, oder?
Nee, ich habe es nicht weiterverfolgt.
Kannst du dir vorstellen, in welche Richtung der Ärger ging? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee, ich habe gerade schon überlegt, ob das so ein vorauseilendes, also dass halt von den Tierärzten die Befürchtung da war, die sich dann nicht mit deiner Beobachtung deckt, dass die Leute da ein Problem mit haben könnten. Aber sonst kann ich es mir eigentlich nicht so vorstellen.
Das hätte ich auch erwartet, aber das, was passiert ist, ist, dass sich über absolute Details aufgeregt wurde. Beispielsweise habe ich ja jetzt eingangs auch gesagt, dass die Notdienstgebühr 50 Euro beträgt. Stimmt auch. Da kommt aber Mehrwertsteuer hinzu. Ja. Das heißt, das, was der Tierbesitzer eigentlich zahlt, sind irgendwie 59 Euro irgendwas. Da wurde sich jetzt massiv drüber aufgeregt, dass ich dazu führen würde, dass Tierbesitzer mit falschen Erwartungshaltungen in die Praxis gehen und dann sagen, 59 Euro, aber ich habe im Internet gelesen, das sind 50. Dann hatte ich über die Kosten von Kastrationen und so geredet und habe es gibt ja die Gebührenordnungstabelle und da stehen ja die Kosten für die Einzelleistung Kastration drin. Und die hatte ich mit den Kosten für die Einzelleistung Kastration in Großbritannien verglichen, um zu zeigen, dass halt in Großbritannien das schon deutlich teurer ist. Und das sind 160 Euro. Da wurde mir vorgeworfen, ja, es ist ja Quatsch, weil eine Kastration kostet ja 160 Euro plus das ganze Material, Nahtmaterial, OP-Material, was auch immer, Narkose und so weiter. Und am Ende der Endpreis ist höher. Das hat aus meiner Sicht jetzt nichts mit dem eigentlichen Punkt zu tun, dass ich die Einzelleistungen verglichen habe. Und es ging einfach nur darum, dass in Großbritannien die Tiermedizin teurer ist. Und du hattest ja auch mir dann noch nachgereicht, dass in Dänemark zum Beispiel diese Handshake-Gebühr auch höher liegt als in Deutschland. Und es ging einfach nur darum, dass im Europavergleich Deutschland sehr günstig ist. Daraus ist aber ein 100-Kommentar-Thread geworden, in dem ich wüst beschimpft wurde und so völlig absurde Anschuldigungen kamen, dass es ein Medienkonglomerat gäbe, dass er jetzt die Zeit nutzen würde, das fand ich eigentlich ganz nett. Da war ein Kommentar, da stand, dieses Medienkonglomerat würde jetzt einen gut aussehenden jungen Tierarzt vorschicken, um Quatsch zu erzählen. Das war so
war ein Kompliment eingepackt.
Ja, genau. Aus Versehen ein Kompliment gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber die Quintessenz war so, wie kann man sich nur erdreisten, so viel Quatsch zu erzählen? Und das sei ja alles total falsch, was ich sagen würde. Es wurde halt überhaupt nicht auf die Botschaft eingegangen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die Kritik, es ging nicht um die Notdienstgebühr, sondern es ging darum, wie du das Video aufgemacht hast und wie du das kommuniziert hast.
Ja, beziehungsweise es ging darum, dass ich Einzeldinge nicht so dargestellt habe, wie die Leute es gerne hätten. So, und ich finde, das ist das, was mich wirklich ärgert, dass das symptomatisch ist für das Problem, das wir in der Tiermedizin momentan haben. Und ich versuche jetzt nicht so sehr in Rage zu verfallen, aber es macht mich absolut wahnsinnig, dass diese Boomer-Generation einfach, weil es ist Facebook. Das sind Leute über 50, weil auf Facebook nur Leute über 50 sind. Und das sind zum größtenteils überwiegenden Teil sind es alte Menschen gewesen, die mich da fertig gemacht haben, die, wie das in der Tiermedizin üblich ist, sich nicht über das allgemeine Problem äußern oder sehen, dass man irgendwie was Gutes machen möchte, sondern im Detail Bashing betreiben, weil das einfach so der Standardmodus geworden ist oder vielleicht schon immer war. Es ist einfach das typische Tiermediziner-Ding, dass wenn man als, ich würde mich jetzt nicht jung nennen, aber jüngerer Tierarzt irgendwas bewegen möchte, irgendwas ändern möchte, irgendwas aufzeigen möchte, irgendwas gut machen möchte, dass dann ältere Tierärztinnen und Tierärzte kommen und erstmal draufhauen, weil das einfach nicht gewünscht ist, systematisch. Und dann wird sich beschwert, auf der einen Seite, ja, die junge Generation, die ist ja irgendwie, die machen ja nichts, die sind ja irgendwie faul, die wollen alles nur vorgelegt haben. Aber wenn man was macht, dann wird gesagt, oh, was erdreisten die sich, die sollen mal ein bisschen Respekt haben. Und dann irgendwie kommen so komische Aussagen wie, ja, der eine möchte irgendwie alle jungen Tierärzte mal übers Knie legen und denen nochmal BWL-Grundkurs beibringen. Und das ist halt, was los? Also wo sind wir angekommen, dass mir ein 60-Jähriger Gewalt androht? So was, also das ist so absurd in meinem Kopf, dass ich mich echt aufgeregt habe. Für ungefähr 2 Stunden, dann habe ich hoffentlich relativ neutral drunter geschrieben, hier, ich finde die grundlegende Ausrichtung nicht okay, hab dann vielleicht noch ein Okay-Boomer-GIF hinzugefügt und bin dann da ausgetreten und werde seitdem Facebook kehre ich den Rücken, weil es einfach die Pest ist. Und ich habe keinen Bock mehr, Boomer-Rage abzubekommen, wenn ich eigentlich was bewegen möchte. So, und um auf einer positiven Note zu enden, mit diesem Rant, ich war positiv überrascht davon, dass dann relativ viele junge Kollegen und Kolleginnen mich unterstützt haben und gesagt haben, hier, was ist los mit euch alten Leuten?
Mhm.
Und dass viele Tierbesitzer, die meisten, echt positiv waren. So, das ist die positive Endnote. Karim, fertig.
Sehr gut. Okay. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt so ein brancheninternes Ding ist. Ich glaube auch, andere Branchen haben diesen Generationskonflikt.
Wahrscheinlich,
und, ja. Und du weißt ja auch, dass, hast du ja anfangs gesagt, dass da ein ordentlicher Bias drin ist. Also durchatmen, in die Realität rausgehen und feststellen, dass alles nur halb so schlimm ist.
Ja, genau, richtig. Wirklich, das ist ein wichtiger Punkt. Irgendwie, ich habe schon gemerkt, dass ich da sehr fixiert war und meine, für wirklich ein paar Stunden dachte ich so, okay, das ist jetzt die Meinung, die dazu herrscht, bis ich dann halt was anderes gemacht habe und festgestellt habe, so, ah, Moment, die reale Welt hat einfach nichts mit Boomer Rage auf Facebook zu tun.
Mhm. Und, in einer spezifischen Gruppe auch noch.
Genau, ja. Richtig. Und das, diese Erkenntnis war, glaube ich, wichtig. Und ich finde es schön, dass wir einfach die Freiheit haben, alle. Social Media ist ein Luxusgut und man kann sich auch entscheiden, dieses Luxusgut gegen ein anderes Luxusgut zu tauschen oder generell abzuschalten. Also man kann auch einfach rausgehen und Sport machen oder, weiß ich nicht, irgendwie die Katze streicheln oder so, anstatt bei Facebook sich beschimpfen zu lassen. Das ist eine freie Entscheidung und das finde ich sehr angenehm.
Das ist doch eine gute Quintessenz. Und ja. Ich muss dich jetzt auch einfangen, Karim.
Ja, ich weiß, ich rede da viel zu lange drüber. Okay, magst du uns vielleicht was Spannenderes erzählen, Jana?
Wir machen einen kleinen Themenshift, okay?
Okay, hau rein.
Also, ich habe was mitgebracht zum Thema Smart Animal Agriculture. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Es sind Tiere, die an der Uni waren.
Ja, ungefähr so. Okay. Ich habe noch einen zweiten Begriff. Precision Livestock Farming, aber mit dem konnte ich noch viel weniger anfangen. Also, es geht im Prinzip darum, die Grundproblematik ist diese, wir werden mit unseren steigenden Weltbevölkerungszahlen und dem steigenden Konsum, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, bis 2050 ungefähr 2/3 mehr tierische Lebensmittel konsumieren, als aktuell der Fall ist. Das heißt, die Lebensmittelproduktion muss ordentlich hochfahren. Gleichzeitig steigern sich Wertsysteme in Bezug auf Tierschutz und Wohlergehen der Tiere. Und das ganze Geschäft sozusagen muss ein bisschen modernisiert werden, wenn es den Anforderungen von diesem steigenden Bedarf standhalten soll.
Mhm.
Und jetzt kommt Technologie ins Spiel. Die Idee ist, möglichst viel Prozesse zu automatisieren, die im Moment irgendwie händisch passieren müssen oder durch halt Personal, um dadurch Abläufe zu vereinfachen. Und die Idee ist nicht ganz neu, weil ich meine, das ist auch Standard mittlerweile. Das wurde schon irgendwie in den 70ern angefangen. Melkroboter mit irgendwie Überwachungssystemen noch auszustatten und individuelle Milchkurven zu erstellen. Das, was heute im Prinzip Standard ist in jedem Milchkuhstall. Das geht aber noch viel weiter und ich habe einen Review rausgesucht, der sich verschiedene Möglichkeiten anschaut, wie man denn eine tierische Lebensmittelproduktion noch überwachen könnte. Und da sind ein paar echt freakige Sachen dabei. Ich fange mal an mit so Dingen wie Beobachtungen. Also ein wichtiger Parameter, um die Tierproduktion zu überwachen, ist zum Beispiel der Body Condition Score. Das heißt, wie gut genährt sind meine Tiere aktuell? Das ist besonders bei Milchkühen auch wichtig. Über die Zeit der Laktation, also über die Zeit, die sie Milch geben, wird das beobachtet. Wie viel nehmen die ab und wie gut sind die beieinander? Das ist sehr aufwendig, wenn das eine Person macht. Vor allen Dingen, wenn dafür präzise ultraschallgestützte Geräte verwendet werden. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, dass über eine Kamera und eine Software zu machen. Das heißt, integriert in den Melkroboter gibt es Systeme, die quasi die Tiere filmen oder fotografieren, weiß ich jetzt nicht, und aus diesen Bildern Body Condition Scores zurückrechnen und daraus Kurven erstellen. Weitere Tools wären zum Beispiel Wärmebildkameras. Warum sind Wärmebildkameras hilfreich? Wir wissen natürlich, wenn ein Tier krank ist, steigt die Körpertemperatur. Und das kann man nicht nur irgendwie messen, indem man ein Fieberthermometer benutzt, sondern auch, indem man eine Wärmebildkamera verwendet und vor allen Dingen sich die Glutealregion anschaut. Dann steigt nämlich darin die Wärmeabgabe. Der Aber Purpose. Nicht nur... Bitte?
Der Purpose, meinte ich.
Ja. Es können aber auch noch andere Sachen detektiert werden, wie zum Beispiel Entzündungen. Und da wird's besonders interessant. Also kriegst du die Kardinalsymptome einer Entzündung noch auf schlau zusammen? Ich musste ehrlich gesagt googeln.
Dolor, Rubor, Kalor, Funktio Laser und was ist das fünfte?
Nicht schlecht. Tumor.
Tumor, ja, klar.
Schwellung, ja. Mhm. Sehr gut. Und eben dieser Kalor, die Wärmeentwicklung, kann man über Wärmebildkameras sichtbar machen und dann eine Entzündung detektieren. Beispielsweise eine Kuh mit Mastitis oder mit einer Klauenproblematik oder so. Und darüber kommen wir schon zum nächsten System. Lahmheiten sind ein echt großes Thema und wenn man die bemerkt, ist es halt oft schon leider so spät, dass nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht werden kann. Systeme, die es dafür gibt, sind zum Beispiel so Sensor, also Drucksensormatten, über die Tiere drüber laufen und dann wird über die Gewichtsverteilung irgendwie berechnet, ob das Tier jetzt alle Gliedmaßen gleich belastet oder nicht. Das ist aber sehr teuer. Und deswegen nimmt man aktuell eher so Sachen zur Hand wie Produktionsdaten und 3D-Kameras. Und jetzt wird's langsam fancy. Ich kann nämlich meinen Kühen auch Fitbits anziehen. Es gibt tatsächlich einfach Schrittzähler, kombiniert mit so Lagesensoren. Aha. Die dann im Vergleich zur Schwerkraft sagen können, okay, das Tier liegt gerade und das ruht oder das läuft oder das läuft jetzt gerade viel mehr als sonst. Oh, ist es vielleicht in der Brunst? Und je nachdem, wo man die am Tier platziert, am Bein, am Hals, am Ohr oder ob man vielleicht auch mehrere kombiniert, kann man natürlich immer mehr Sachen sagen. Okay, also jetzt liegt es nicht nur, sondern schläft auch. Und dann kann man sagen, okay, wie gut sind zum Beispiel die Liegeplätze von diesem Stall oder wie gut auch nicht. Und das ist besonders hilfreich, wenn Kühe in der Trockenstehperiode sind. Das heißt, wenn sie gerade nicht gemolken werden und anfällig sind für metabolische Erkrankungen und Stoffwechselentgleisungen, die kann ich darüber gut detektieren. Aber nicht nur das, sondern auch so Geschichten wie, wann zum Beispiel eine Sau ihren Wurf kriegt oder ob die Futterqualität gut ist, je nachdem, wie viel Zeit die Tiere sich mit dem Futter beschäftigen. Oder eben auch Schmerzen. Eine Kuh mit Mastitis wird sich nicht so lange hinlegen wie eine Kuh, der das Euter nicht wehtut. Wenn ich das Ganze dann noch paare mit GPS-Sensoren, kann man sogar noch so Feedback-Loops einführen. Zum Beispiel wurde in diesem Review gesagt, naja, es könnte ja möglich sein, dass ein Areal nicht unbedingt so arg eingezäunt ist, aber die Tiere eben über einen Sensor, sowas wie diese Hundehalsbänder für die Erziehung, die dann so kleine Stromimpulse abgeben, die dem Tier signalisieren, naja, bis hierhin und jetzt ist aber hier Ende Gelände. Finde ich ein bisschen problematisch, wenn man das statt Zäunen verwenden will, aber gut. Die Idee ist da. Und dann natürlich noch die Idee, das alles noch viel weiter zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Was diese Fitnessarmbänder für den Menschen häufig können, ist ja auch die Pulsfrequenz aufnehmen. Das ist bei der Kuh bisher noch schwierig. Also das geht fast nur mit implantierten Sendern. Weniger gut mit Sachen, die man anzieht, halt Bändern von außen. Aber da gibt's natürlich ein Riesenpotenzial, das alles noch zu verknüpfen und automatische Steuerungen einzubauen, wenn man sich denkt, okay, jetzt registriert der Sensor, dass die Atmung bei sehr vielen Tieren sehr beschleunigt ist. Scheinbar ist denen zu warm. Dann müssen wir mal unsere Lüftungssysteme ein bisschen hochregulieren, zum Beispiel. Ja. Und dann gibt's noch zwei weitere Geschichten, über die wir die Tierproduktion überwachen könnten zukünftig. Und zwar sind das Geräuschanalysen. Und da geht es darum zu gucken, wie viel fressen die Tiere und wie viel keulen sie wieder, weil das scheinbar echt so charakteristische Geräusche sind, dass man das rausdifferenzieren kann. Bei Schweinen, wie geht's denen? Die einzelnen Grunzlaute unterscheiden, ob die jetzt zufrieden sind oder nicht. Und bei Geflügel, wie viel nimmt das Geflügel zu? Scheinbar hört sich Geflügel anders an, wenn es fett gefüttert wird, als wenn es nicht so viel zunimmt. Ja, Wahnsinn, was alles irgendwie noch funktionieren kann. Und das Letzte, was ich am abgefahrensten finde, ist, das ist ein Thema, was wir auch schon mal hier hatten im Podcast, und zwar geht es um diese Electronic Nose, diese automatische Geruchsdetektion. Und zwar geht es darum, aus Atemluft oder Exkrementen, Schweiß, alles, was die Tiere so von sich geben, sogenannte Volatile Organic Compounds zu identifizieren, also flüchtige organische Stoffe. Und die sind tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wie es den Tieren geht, ob die gesund sind oder krank, und aber auch unterschiedlich, je nachdem, was für ein Pathogen eine Rolle spielt. Das heißt, je nachdem, welche von diesen flüchtigen Stoffen die elektronische Nase identifiziert, kann dann der Computer sagen, also hier riecht's aber ganz schön nach Paratuberkulose.
Abgefahren.
Wenn man die nicht sowieso schon offensichtlich sieht. Aber das fand ich echt ziemlich abgefahren. Also im Großen und Ganzen lässt sich zusammenfassen, das hat ein riesiges Potenzial. Die Schwierigkeit im Moment ist noch so ein bisschen, dass es sich halt noch nicht richtig lohnt, weil die Sachen noch sehr teuer sind und weil es noch sehr schwierig ist, die Daten gut auszuwerten, weil auch jedes System irgendwie eine andere Form hat, seine Daten abzugeben. Und natürlich müssen die Bauern offen dafür sein, so sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich irgendwie nur der Fall, wenn die Systeme so gut sind, dass sie möglichst wenige falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse liefern und nicht ständig ich irgendeinen Alarm krieg für, weiß ich nicht, die Kuh ist in Brunst, obwohl sie es gar nicht ist, oder dem Schwein geht's schlecht, obwohl es wunderbar zufrieden ist. Und im Moment ist es halt eher so, dass diese hochtechnologisierten Sensoren nur einsetzbar sind für Tiere, die einen großen Wert pro Tier haben. Das heißt halt so, ja, klassischerweise Rind. In so Produktionen wie Geflügel, ich kann nicht jedem Huhn einen Sensor anziehen. Das wird sich nicht lohnen. Aber da kann man vielleicht sowas wie Kombination aus Kamera und Roboter dann quasi für einen Stall entwickeln. Ja, und das knüpft ja so ein bisschen fast an unser Thema von letzter Woche an mit unseren Zukunftsutopien. Ich finde, das klingt auch schon so ein bisschen so nach sehr durchtechnisiertem Stall, aber auch echt interessant, was man noch alles damit erreichen kann. Und ich würde das gar nicht so problematisch sehen, weil ich finde, dass da auch viel Potenzial drin steckt, Tierwohl zu verbessern.
Ja, auf jeden Fall. Also total interessant und wirklich so ein bisschen Brave New World. Ich finde, dass das Potenzial für den Tierschutz da auf jeden Fall enorm ist. Was ich mich nur frage, ist, bei diesen ganzen modernen Prozessen von Datenerhebung kommen halt Daten raus. Und viele Daten müssen auch irgendwie viel interpretiert werden. Deshalb, ich frage mich, ob die Ethologie, also die Lehre vom Tierverhalten, schon so weit ist, also das weiß ich tatsächlich nicht, dass man diese ganzen Daten, die man erhebt, also wenn man jetzt weiß, okay, das Rind bewegt sich mehr, da wissen wir aus der Tierverhaltenskunde, das kann das bedeuten. Und dann zusammen mit anderen Daten bleibt nur noch der eine Punkt übrig, es ist brünftig oder so. Sind wir da schon so weit, dass wir diesen ganzen Datenwust ordentlich zuordnen können?
Ich glaube, das ist tierartig unterschiedlich.
Okay.
Ich glaube, beim Rind können wir das schon sehr gut. Beim Schwein weiß ich, dass es Anstrengungen gibt, eben verschiedene Grunzlaute auseinanderdifferenzieren zu können zukünftig. Aber bisher kann das sicherlich noch nicht passieren. Und ich glaube eben, ja, je kleiner das Tier wird, umso schwieriger wird es da auf das Einzelne einzugehen und wirklich explizit sagen zu können, was jetzt Sache ist. Aber ich glaube schon, dass es generell geht.
So für die Maschine, so Machine Learning mäßig, ist es wahrscheinlich komplett egal, ob die jetzt Deutsch, Englisch, Chinesisch lernt oder Grunzlaute von Schweinen, oder? Was sind auch irgendwie nur Lautfolgen. Ja, ist einfach vielleicht nicht so komplett differenziert wie jetzt menschliche Sprache, aber obwohl, wer weiß, vielleicht schon. Aber es ist wahrscheinlich genauso zu lernen aus Sicht der Maschine. Mega, mega spannend, jetzt habe ich es einmal gesagt, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend, weil das, wenn man das so weiterspinnt, dann das Potenzial für Tierschutz ist ja wirklich enorm, weil man ja bis jetzt darauf angewiesen ist, dass den Landwirten auffällt, ah, okay, hier die eine Kuh, die humpelt so ein bisschen, das habe ich gesehen, richtig, da mache ich jetzt was. Und wenn das halt automatisiert wäre, dann würde es ja wahrscheinlich zu einem höheren Prozentzahl auffallen. Das wäre ja echt Wahnsinn.
Und früher auffallen, sodass man noch mehr machen kann wahrscheinlich.
Ja, stimmt, genau. Wenn es halt bevor es fürs menschliche Auge sichtbar ist, da hast du natürlich recht, ja. Ja, bei Hunden gibt's das ja, diese Druckplattenmessung, um so Arthrose-Schmerz zu beurteilen. Und da fällt das ja, also die Druckplatten merken das ja schon, dass weniger belastet wird, zum Beispiel hinten links auf dem Bein, bevor der Mensch überhaupt irgendwas sieht. Deshalb, ja, krass.
Ja.
Okay,
so
cool.
Das brauchen wir zukünftig.
Ja, definitiv. Mein Thema, du warst fertig, oder?
Natürlich.
Okay. Mein Thema geht in eine ähnliche Richtung. Es geht auch um Rinder. Und zwar geht es um ein Problem in der Aufzucht von Rindern. Denn Rinder werden heutzutage sehr, sehr häufig enthornt. Und zwar gibt es da so verschiedene Begründungen. Einmal zum Schutz anderer Rinder und der Bauern, weil Hörner halt eine Bewaffnung sind. Und eine andere Begründung sagt, dass es um den Platz der einzelnen Rinder im Offenlaufstall geht, weil Rinder, die behornt sind, halt nicht so dicht aneinander vorbeilaufen und damit müsste man in so einem Offenlaufstall, wo alle Rinder kreuz und quer laufen können, mehr Platz haben. Das sind so die beiden Begründungen. Über die Sinnhaftigkeit kann man jetzt diskutieren. Hast du da irgendeine Meinung zu?
Ich finde, das müsste man davon abhängig machen, wie schmerzhaft oder wie groß dieser Eingriff des Enthornens ist.
Ja.
Also ist es irgendwie, entstehen da viele Komplikationen, haben die Tiere da arge Schmerzen dabei?
Das, also es gibt verschiedene Methoden, die alle so semi-geil klingen. Da gibt es dann, weil das Problem ist, dass man die Hornanlage auch entfernen muss. Das heißt, man muss schon relativ tief gehen und man kann da nicht nur oberflächlich abschneiden. Okay. Da gibt es dann so Verätzungsstifte, die dann die Hornanlage zerstören und so. Also ja, ist fraglich.
Ein bisschen problematisch klingt's.
Ja, definitiv. Aber die ganze Ethikdiskussion hin und her, das ist seit dem Mittelalter eine gängige Praktik, die so angewendet wird. Obwohl das für das Rind semi angenehm ist. Da gibt's, ich habe zufällig da bei Wikipedia lustigerweise gelesen, dass es im Mittelalter schon irgendwie Strafen gab, dass man irgendwie so und so viel Pfennig zahlen muss, wenn man sein Rind nicht enthornt und dann ein anderer Bauer zu Schaden kommt durch das Horn, bla.
Okay.
Also es ist eine lange gängige Praktik. Und da das für das Tier halt nicht so cool ist und auch Arbeit ist und Arbeit ist teuer, für den Bauer jetzt, gibt es Zuchtprogramme, die hornlose Rinder etablieren wollen. Weil es wäre ja voll praktisch, wenn das Rind einfach gar kein Horn von Anfang an hätte.
Richtig, ja.
Das Problem dabei ist, die Rinder sollen hornlos sein. Das heißt, man nimmt sich die Rinder raus, die halt zufällig hornlos, also die über eine Mutation hornlos geworden sind und züchtet mit denen weiter. Gleichzeitig will man natürlich aber auch, dass die weiter viel Milch geben. Das heißt, man braucht Rinder, die hornlos sind und trotzdem in den Top-Prozent der Milchleistung. Und beides zu erreichen, ist über so diese klassischen Zuchtmaßnahmen, ich verkuppel jetzt die Kuh mit dem Bullen. Ja, das dauert ewig und es ist auch nicht sehr effizient bisher.
Ja.
Was ist die Lösung? Genome-Editing. Hey,
CRISPR.
Ja, genau. Da gibt es eine Firma, Entschuldigung, gibt es eine Firma, die heißt Recombinetics. Ich finde, also das ist total cool, was sie machen und so. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Aber ich finde Recombinetics klingt einfach, als wäre es irgendwie bei Terminator die Firma, die den Weltuntergang ausgelöst hat, oder? Das klingt richtig nach so, in so einer Dystopie, in so einem Zukunfts-Action-Film, die Firma, die alles in den Sand gesetzt hat. Recombinetics. Ja. So, diese Recombinetics sind aber eigentlich ganz cool. Die haben nämlich 2015 das erste Bullenkalb auf die Welt gebracht, dessen Gene so verändert wurden, dass es hornlos ist. Das heißt, die haben darum gecrispert, haben das Genom dieses Rindes verändert und es hat einfach kein Horn entwickelt, hatte aber sonst alle Eigenschaften, die es vorher auch hat. Das heißt, theoretisch wäre das die absolut schmerzfreie Alternative und kostengünstigere Alternative zur eh praktizierten Einhornung. Ganz cool.
Wenn sie denn akzeptiert wird.
Genau, denn um den Bogen zum Anfang dieser Sendung zu schließen, es folgte natürlich ein Shitstorm. Und ich finde es total interessant, worum sich dieser Shitstorm dreht. Denn es ging darum, also es ging nicht darum, dass die Gene verändert wurden, zumindest in der Argumentation nicht, sondern wie sie verändert wurden. Und zwar haben die Forscher bakterielle DNA genutzt, um die veränderten Gene in das Erbgut einzubringen. Ja, man muss ja irgendwie das neue Erbgut. Und diese bakterielle DNA, das sind sogenannte Plasmide, die wurden aber in die DNA dieses Bullen eingebaut, der dann hornlos war. Das heißt, dieser Bulle hat in seinem eigenen Genom neue Bakterien-DNA, die er vorher nicht hatte. Und daraus wurde dann in dem Shitstorm: genetisch manipuliertes Rind ist mit Bakterien verseucht. Ausrufezeichen.
Ja, okay.
Ja. Ja, das ist, also das ist so natürlich nicht richtig. Denn wir alle, also du, ich, alle Zuhörer, jeder trägt bakterielle DNA in unserem Erbgut. Und das ist biologisch gesehen nichts Besonderes. Natürlich wurde das hier künstlich eingebracht und nicht über die normale Evolution. Weil wir alle haben uns vor 4 Millionen Jahren auch bakterielle DNA zu eigen gemacht. Und
sonst könnten wir nicht leben.
Genau. Grundlegende Prozesse unseres Metabolismus sind einfach ohne Bakterien-DNA nicht möglich. Ja. Also danke, Bakterien. Diese hornlosen Kälber, das ist noch ein wichtiger Punkt, sind alle gesund aufgewachsen. Also danach gab es dann noch mehr und denen geht's allen gut. Und das ist trotzdem zurückgesetzt worden, der ganze Prozess, durch diesen massiven Shitstorm, der ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich aus Missverständnissen entstanden ist. Es gibt aber, also sie haben dann ganz viel Aufklärung geleistet, diese Recombinetics, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das viel geholfen hat. Wahrscheinlich hat der Shitstorm ist weitergezogen und hat sich irgendwie das nächste Thema gesucht. Aber es gibt das eigentliche Problem, was bis heute bleibt, ist, dass es ganz konkrete rechtliche Probleme gibt. Denn wenn ich DNA aus einem anderen Organismus einbringe und die nachher noch im Rind zu finden ist, dann ist das ein GMO, also ein Genetically Modified Organism und kein Rind mehr.
Richtig.
Als was vermarkte ich das dann? Das ist die große rechtliche Frage, weil GMO, da gibt es halt keine richtigen Richtlinien für bisher. Und es ist unklar, ob man das vermarkten darf, wie man das vermarkten darf, wo man das vermarkten darf. Und deshalb wird seitdem an Lösungen geforscht, wie man die Hornträgergene verändern kann, ohne bakterielle DNA zu nutzen. Und der aktuelle Stand ist, dass es tatsächlich möglich wird und dass man jetzt gerade quasi vor dem nächsten Schritt ist, diese hornlosen Gene zu verändern, ohne dass irgendwas in das Rind eingetragen wird und dass die Rinder-DNA nachher genauso viel Rind ist, wie es vorher war. Das ist so der aktuelle Stand.
Ja. Ich habe einen sehr guten Freund, der exakt daran seine Doktorarbeit schreibt.
Ach Quatsch, echt?
Ich bin allerdings nicht so weit im Thema drin, dass ich dir jetzt sagen könnte, wie der das macht im Detail. Also ich weiß, er benutzt CRISPR, aber welche weiteren Zutaten da eine Rolle spielen, kann ich dir gerade nicht sagen. Aber ich habe seine Diss auf dem Laptop liegen, ich kann das gleich mal nachschlagen. Und hier exklusives wissenschaftliches Material ausplaudern, was noch nicht mal veröffentlicht ist. was ich eben noch sagen wollte.
Ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Problem, was wir mit der Ferkelkastration auch haben. nämlich mit dieser GnRH-Analogon-Impf, also dieses, was so allgemein als Hormonimpfung verschrien ist, also quasi damit männliche Ferkel nicht mehr kastriert werden müssen, werden sie gegen die männlichen Hormone geimpft und das Fleisch ist aber bei Verbrauchern in der Regel nicht akzeptiert, weil dann eben, oh mein Gott, die Tiere sind hormonverseucht. Obwohl im Umkehrschluss, die Tiere sind gegen ihre Hormonproduktion geimpft. Das heißt, sie haben de facto quasi weniger Hormone als das normale Standardschwein. Das klingt sehr ähnlich. Das klingt nach einem wahnsinnigen Kommunikationsproblem zwischen Wissenschaft und Verbraucher.
Ja, da stellt sich wieder die Frage von letztem Mal, finde ich. Ist es jetzt gut, da bis ins Detail aufzuklären und alles zu erläutern? Oder schreckt das den Konsumenten noch eher ab? Also ich bin ja immer ein Fan davon, einfach alles so zu erklären, dass man es versteht. Und wenn man den Durchblick hat, dann kann man sich selber eine Meinung bilden und halt selber entscheiden, was man machen möchte.
Aber du bist ein sehr detailliebender Mensch.
Ja, das stimmt. Für
dich wäre das die richtige Strategie. Ansonsten bin ich da auch überfragt. Keine Ahnung, wie man sowas, da bräuchte man PR-Menschen.
Ja, Kommunikationsspezialisten, stimmt. Ja. Okay, krass. Ich finde auf jeden Fall, was ich cool finde, ist, dass sowohl bei deinem Thema als auch bei meinem Thema klar wird, dass diese ganze Forschung schon immer klar auch ein kommerzielles Interesse hat, dass man halt besser produzieren kann, leichter produzieren kann, günstiger und damit mit mehr Gewinn. Aber es geht halt auch sehr viel um das Tierwohl, dass früher geschaut wird bei dir, ob die Klauen irgendwie infiziert sind und dass bei mir irgendwie geguckt wird, ja, dass man die Enthornung den Tieren erspart und dass es einfach schmerzfrei wird. Also dieser Tierschutzgedanke ist auf jeden Fall immer mal zu so 50% ist er auf jeden Fall am Start und das finde ich sehr ermutigend.
Auf jeden Fall. Geht nicht nur um die Produktion.
Ja, genau. Es geht nicht nur ums Money.
Yes. Sehr schön. Das waren doch gute Themen. Es hat gut zusammengepasst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Perfekt.
Ich bin zufrieden mit uns.
Kurz mal auf die Schulter klopfen. Alles klar.
Okay, Karim. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Sehr gerne. Ich freue mich.
Okay, bis dann. Mach's gut.
Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Denkt auf jeden Fall dran, bei Karim auf Instagram vorbeizuschauen unter @der-YouTube-Tierarzt. Und natürlich in 2 Wochen wieder hier zu sein. Bis dahin, macht's gut.